Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in 2. Mose, Kapitel 17, Verse 1 bis 7. Die Israeliten brachen aus der Wüste Sin auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Rephidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten: Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte: Warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst, und sie klagten Mose an: Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden hier verdursten lassen? Da rief Mose zum Herrn: Was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, und sie steinigen mich. Der Herr antwortete: Ruf einige von den Sippenoberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du in den Nil geschlagen hast. Am Berg Horeb werde ich vor dir auf einem Felsen stehen. Schlag mit dem Stab an den Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Sippenoberhäupter Israels tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Er nannte diesen Ort Massa und Meriba, Herausforderung und Vorwurf, weil die Israeliten dort dem Herrn Vorwürfe gemacht und ihn herausgefordert hatten, denn sie hatten gefragt: Kümmert sich der Herr um uns oder nicht?
Guten Morgen. Die Begebenheit, die wir gerade gehört haben, ist eine von mehreren in der sehr besonderen ersten Zeit des Volkes der Israeliten, nämlich ihrer Wüstenzeit. Wir sind heute, wie der Chris vorhin schon gesagt hat, bei Teil 8 unserer Predigtserie Gott erleben mit Mose im Glauben wachsen. Und wir sehen uns seit ein paar Wochen an, wie Gott vor ca. 3500 Jahren mit seinen Menschen umgegangen ist, wie er sich ihnen gezeigt hat, wie er sie geführt hat und wie er kommuniziert hat. Und wir stellen uns immer wieder die Frage: Was können wir heute von damals lernen? Wie können wir aus diesen Geschichten, daraus, wie Gott damals kommuniziert hat, heute im Glauben wachsen, Wachstumsschritte machen? Und zwar unabhängig, an welchem Punkt wir da gerade stehen. Wir haben die Geschichten der Israeliten verfolgt von Ägypten aus, wo sie als Sklaven unterdrückt gewesen waren vom Pharao. Wir haben gesehen, wie Gott Mose, einen Mann, dann irgendwann berufen hat und gesagt hat: Ich habe das Leid meines Volkes gesehen und ich will das nicht mehr. Ich will euch befreien. Führ dieses Volk aus Ägypten raus. Wir haben gesehen, wie Gott sein Wort gehalten hat, wie er starke Zeichen und Wunder getan hat und durch Mose sein Volk dann aus Ägypten befreit hat. Und wir haben gesehen, wie Gott uns befreien möchte. Die Parallele gezogen und herausgefunden, dass Gott immer noch befreien möchte. Wer diese Predigten nicht gehört hat, wer nicht hier war, der kann die gerne nachhören, die sind im Internet und die Internetadresse findet ihr auf euren Programmheften hinten drauf. Und ich kann das echt nur empfehlen. Ich glaube, du wirst überrascht sein, wie viel diese alten Geschichten mit deinem Leben zu tun haben. Die Israeliten sind jetzt nach ihrem Auszug aus Ägypten unterwegs in der Wüste und zwar auf dem Weg in Richtung Berg Sinai oder Horeb. Und das ist der Berg, auf dem Gott Mose zum ersten Mal begegnet war. In dieser Steinwüste sind sie absolut abhängig von Gottes Versorgung. Es ist ein großes Volk, viele Menschen, und sie brauchen es, dass sie versorgt werden mit Nahrung und Trinkwasser. Und letzte Woche in der Predigt haben wir uns angeguckt, wie Gott auf sehr besondere Weise sein Volk schon mit Trinkwasser und mit Nahrung versorgt hat und haben gehört, wie Gott unsere tiefsten Bedürfnisse stillen möchte. In unserem heutigen Text kommt es jetzt nochmal zum Trinkwassermangel, was ja in der Wüste nicht so verwunderlich ist. Und das Interessante ist, dass auf diese erste Wüstenzeit der Israeliten ganz oft später in der Bibel wieder Bezug genommen wird und dass gesagt wird, es war eine sehr bedeutungsschwere und eine bedeutungsvielfältige Zeit. Einige beschreiben, wie das eine intensive und enge Zeit des Volkes mit Gott war, dass sie ihn besser kennengelernt haben, wie er sie versorgt hat und sich ihnen gezeigt hat. Und andere betonen eher das, was auch Tatsache war, dass das Volk immer wieder Gott misstraut hat, dass sie immer wieder hinterfragt haben, ob Gott wirklich da ist und sie versorgt, dass sie ihn echt enttäuscht haben dadurch auch, dass sie nicht nach seinen Anweisungen leben wollten und nicht von ihm abhängig sein wollten, sondern sich lieber Alternativen suchen wollten. Es geht sogar so weit, dass sie ab und zu sagen, hey, wären wir doch in Ägypten geblieben, da waren wir zwar Sklaven, aber egal, da müssten wir diese Form der direkten Abhängigkeit von Gott jetzt nicht spüren. Von Menschen zu allen Zeiten wissen wir, dass sie immer wieder sich von irgendwelchen Abhängigkeiten lösen wollten. Und es war auch manchmal gut und berechtigt so. Wir Menschen mögen aber insgesamt Abhängigkeit nicht so gerne. So das Gefühl, da bestimmt jemand die Bedingungen, zu denen wir leben oder etwas. Das gibt uns nicht das Gefühl von Stärke. Selbstbestimmtheit, Freiheit, Mobilität, Unabhängigkeit, das sind eher Werte, die uns schmecken, die wir gern haben und in denen wir leben. Tatsächlich aber meinte ein Bekannter von uns hier in Potsdam letztens, dass, wenn wir ehrlich sind, doch jeder von irgendwas oder irgendwem abhängig ist. Ob das jetzt eine Arbeitsstelle ist oder die Wirtschaftslage oder Anerkennung von anderen oder ein Kita-Platz für mein Kind, das ich noch nicht habe, oder der eigenen Gesundheit. Das sind Dinge, auf die wir angewiesen sind. Dieser Bekannte ist beruflich selbstständig. Und zwar in einem Beruf, der sich lohnt, finanziell für ihn. Er hat eine Partnerin, aber sie sind nicht verheiratet, die haben eine eigene Wohnung, die sind gesund und fit. Also beruflich und privat hat er fast die größtmögliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Und trotzdem ist ihm bewusst, dass es eine Illusion wäre, zu glauben, dass er völlig ungebunden ist und losgelöst von allem. Wir sind abhängig, und auch wenn uns das nicht gefällt, weißt du was? Wenn du völlig unabhängig wärst von allem und jedem, dann kannst du dir nehmen, was du willst und haben, was du willst, und du brauchst nichts und niemanden mehr. Und du bist völlig allein. Es kann nicht darum gehen, völlig unabhängig zu sein, sondern darum, wie, auf welche Weise oder von was du abhängig bist. Die Israeliten waren gerade mehrere hundert Jahre abhängig vom Pharao in Ägypten gewesen. Und das war eine üble Situation, weil der Pharao eben nicht ihr Bestes wollte, sondern sie sehr unter seiner Willkür gelitten haben. Das ist der Nachteil, wenn wir von Menschen abhängig sind. Menschen sind uns selten immer gleich wohlgesonnen. Das merken wir zum Beispiel, wenn unser Chef oder unser Partner oder unsere Eltern mal einen schlechten Tag haben. Jetzt allein unterwegs außerhalb von Ägypten sind die Israeliten dann sehr abhängig von den Naturgegebenheiten und den Umständen, in denen sie dann leben. In ihrem Fall ist das die Wüste und auch nicht gerade rosig. Aber selbst an Orten und Umständen, die wasserreich und wirtschaftlich stabil und irgendwie sicher scheinen, Umstände ändern sich. Und wenn wir von Umständen abhängig sind, werden wir immer eher reaktiv handeln müssen als aktiv, weil wir auf die Umstände eingehen, weil wir uns daran anpassen müssen, um zu können. Die Israeliten sind zum Glück nicht allein unterwegs in der Wüste, sondern Gott führt sie und er versorgt sie und hat ihnen in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass er Macht hat und dass er diese Macht für sie einsetzt. Also wer von Menschen und Dingen oder Umständen abhängig ist, wird sehr schnell immer hin und her geworfen, sowohl praktisch als auch emotional, weil wir darauf eingehen müssen, was passiert, und wird eher reaktiv handeln. Wer sich von Gott abhängig macht, der ist frei von diesen Unwägbarkeiten und von diesen Umständen, der Willkür der Geschehnisse, weil Gott über den Dingen steht, nicht wir, aber Gott. Er steht über dem Umstand der Wasserlosigkeit in dieser Steinwüste und er setzt diese Tatsache zum Wohl seines Volkes ein. Das bedeutet nicht, dass uns Dinge nicht mehr beschäftigen oder bewegen. Aber es bedeutet, dass diese Dinge uns nicht mehr bestimmen müssen, weil Gott uns bestimmt. Und wer erkennt, dass Abhängigkeit von Gott eher eine Tatsache und dazu die bessere Wahl ist, der wird einen Gott erleben, der gut ist und der uns auf gute Wege führt. Wer abhängig von einem Gott, der Gnade ist, der hat eine gute Wahl getroffen, würde ich sagen. Und das ist eins der Dinge, die Gott seinem Volk in der Wüste gerade beibringen will. Das ist eine echte Wachstumszeit für Israel. Und er sagt ihnen, ich bin da, ich versorge euch, vertraut mir und folgt meinen Anweisungen, es wird euch gut gehen. Diese Wachstumszeit war für die Israeliten alles andere als bequem. Wir merken das. Angst vor Hunger oder vor Durst zu haben, was sie die letzten Wochen hatten, ist kein Leben in der Komfortzone. Aber in einer Komfortzone lernt man auch nichts. Ich habe so eine Wüsten-Lernphase gehabt in meinem Studium in der Zeit. die echt hart war, die nicht schön war, und manche Auswirkungen spüre ich bis heute. Und trotzdem will ich diese Zeit nicht missen, weil ich Gott darin so gut kennengelernt habe, wie ich sonst nicht getan hätte, und weil ich Dinge gelernt habe, auf die ich heute nicht verzichten möchte, und die hätte ich sonst nicht gelernt. Als die Israeliten hier zum wiederholten Mal also in so eine Wachstumszone reingeschubst werden, beschweren sie sich, und zwar ordentlich. So sehr, dass sie echt aggressiv werden, dass sie Mose angreifen und dass Mose echt Angst um sein Leben haben muss. Und sie fragen Mose, hey, kümmert sich Gott eigentlich um uns oder nicht? In einer anderen Bibelübersetzung ist es so formuliert, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Also ist er da? Ist er zuverlässig? Kümmert er sich auch jetzt wieder um uns? Immer wenn wir es brauchen? Ist das, worauf wir uns gerade verlassen, sicher? Macht es Sinn? Hat es Bestand? Gibt es uns das, was wir wirklich brauchen und was wir wollen? Wie reagieren wir, die wir mit Gott bereits leben, wenn wir Gott eine Weile lang nicht so erleben, wie wir das gerne hätten? Oder wenn wir gerade nicht spüren, dass er da ist? Vertrauen wir ihm, auch wenn wir gerade in eine Situation kommen, die ungünstig oder unklar oder sogar schädlich wirkt? Oder machen wir es zur Bedingung, dass Gott erst das und das tun, uns das und das zeigen oder geben müsste, damit wir ihm glauben oder ihm wieder vertrauen? Muss Gott sich uns erst wieder beweisen? Manche Christen leben in der Überzeugung, dass der auf Gottes Seite steht, immer erfolgreich ist. Ein deutscher Theologe hat darüber mal gesagt, dass das größte Hindernis eines beständigen Glaubenslebens ist, dass man Gott mit dem Erfolg identifiziert. Ich weiß von mir und auch von Freunden, dass wir ganz schön nervös werden können, wenn wir in eine Situation geraten, die eng wird und wir nicht direkt sehen, dass Gott eingreift. Aber Gott verspricht uns auch kein spannungsloses und einfaches Leben. Das tut er nicht. Und auch kein Leben, in dem wir ihn immer permanent spüren, dass er da ist. Aber er verspricht, dass er es trotzdem ist. Gott hat sich Mose sogar, als er ihm das erste Mal begegnet ist, so vorgestellt. Ich bin da. Ich war schon immer da. Ich bin jetzt bei euch und ich werde immer da sein. Das ist mein Charakter. Diejenigen, die auf Abstand gehen, sind höchstens wir. Und die Frage, ist Gott bei uns oder nicht, muss deswegen eigentlich heißen, sind wir bei Gott oder nicht. Sie muss heißen, ob wir gewillt sind, ihm zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen können, wie er gerade vielleicht schon Umstände verändert. Oder uns, was fast noch häufiger nötig ist. Unser Glaube kann nicht nur auf Gefühlen oder Erlebnissen beruhen. Das ist kein Glaube. Es braucht beides, aber das kann nicht die Basis sein. Wenn das Gefühl weg ist, gilt, Gott ist trotzdem da. Und wenn wir eine Weile lang Gott nicht so erlebt haben, wie wir gern hätten, ist die Wahrheit, Gott ist trotzdem da. Paulus, ein Gemeindegründer und Theologe, sehr viel später, ungefähr 1500 Jahre im Neuen Testament der Bibel, der hat einen Brief an die Christen in Korinth geschrieben. Und darin erklärt er die Haltung der Israeliten gegenüber Gott nochmal. Und er erklärt, wie Gott sein Volk befreit hat und versorgt hat. Und wie sie ihm misstrauen und irgendwie nicht wollen und ihn immer wieder herausfordern, ihn auf die Probe stellen und ihm ihre Hingabe verweigern. Sie sind in ihrem Misstrauen gegenüber Gott konstant. Und Paulus warnt die Christen davor, diese Haltung einzunehmen. Denn diese Entscheidung, Gott in einer ausschlaggebenden Sache zu misstrauen, ganz ziemlich am Anfang der Welt, hat schon mal die absolute Entfremdung und Entfernung der Menschen zu Gott bedingt, in der die meisten Menschen heute noch leben. Das Problem ist nicht, dass wir keine Fragen an Gott haben dürfen. Gott sagt an einer Stelle in der Bibel sogar, prüft mich doch, guckt doch, ob ich mein Wort halte. Er hat ihnen eine Zusage gegeben, ein Versprechen und fordert sie dazu auf, hey, testet mich doch, ob ich das halte. Also, es ist nicht das Problem, Fragen zu haben. Es geht um unsere Haltung. Ehrlich fragend oder konstant und verbissen misstrauend. Obwohl wir eigentlich schon Gottes Versorgung und Gottes Befreiung erlebt haben. Bei manchen von uns kann die Frage, ist Gott bei uns oder nicht, auch heißen, gibt es Gott überhaupt? Und das ist auch eine legitime Frage. Und eine Möglichkeit, das herauszufinden, wäre, ihn das selbst zu fragen und sich mal auf Gott einfach ein bisschen einzulassen. Mal einen Schritt in Richtung Offenheit und Neugierde von Abstand und Vorsicht aus. einfach eine Möglichkeit. Auf die Frage, ist Gott bei uns, antwortet Gott hier nicht mit einem Vorwurf, wie wir gelesen haben, sondern in unserem Text antwortet er mit einem Schwall frisches Wasser, das den vertrockneten Wüstenboden überschwemmt. Ja, er ist da. Er ist immer noch der Gott, der da ist, auch wenn die Israeliten echt kurz Panik gekriegt haben. Ein kurzer Exkurs. Sollen wir das alles wirklich glauben? Soll das alles wirklich passiert sein oder darf man das vielleicht eher symbolisch betrachten, so als Hoffnung machende Geschichte? Weil die Texte unserer letzten Predigten sind ja voll von unglaublichen Geschichten. Da sind ja verrückte Dinge passiert. Ich sag's mal so, wenn Gott diese Welt geschaffen hat, diese Erde mit allem, was auf dieser Erde ist und diese ganzen Naturgesetze, dann glaube ich, ist es kein großes Problem für ihn, diese Naturgesetze noch einmal ein bisschen zu modifizieren oder da rein einzugreifen. Ich glaube, das ist dann nicht das Problem. Also ja, ich gehe davon aus, dass Gott damals in der Wüste tatsächlich Wasser aus einem Felsen sprudeln lassen konnte. Und wenn das tatsächlich so ist, dann passiert hier gerade was Wunderschönes. Dann lässt Gott aus etwas totem, harten und kalten, lebensspendendes, frisches Wasser strömen. Und mitten in der Wüste, als die Israeliten es am allerdringendsten brauchen, sitzen sie auf einmal direkt an der Quelle, die sie während ihres Aufenthalts dort versorgt. Eine Art, wie Menschen heute versuchen, direkt an die Quelle zu kommen, ist ja, dass sie immer häufiger von Ortschaften und Dörfern in Städte ziehen. Das ist eine Bewegung, die wir beobachten auf der Welt. Es zieht Menschen in die Städte als Orte des Pulses, des Lebens und der Entwicklungen, Orte vieler Möglichkeiten und interessanter Arbeitsplätze und Angebote, Quelle vieler Ideen und des Wissens. Und das erlebt Potsdam ja auch seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar Teil dessen bist, so wie ich, und zugezogen bist. Man sollte ja meinen, die Stadt in Deutschland, die von sich sagen kann, dass sie eine solche Quelle ist und ein solcher Puls der Zeit, wäre Berlin. Berlin zieht sogar aus der ganzen Welt Leute an, die nach Berlin ziehen und da interessante Arbeitsplätze und ihren Lebensstandort für eine Weile oder auch für länger suchen. Und es ist Deutschlands attraktivste Stadt, wenn es darum geht, ganz nah an manchen Entwicklungen dran zu sein, in verschiedenen Szenen, ob Musik oder Kultur, Mode, Technik, was in Deutschland so passiert. Interessant ist, dass Berlin nach einer Studie der Deutschen Post gleichzeitig zu den 4 unglücklichsten Regionen Deutschlands zählt. Die Stadt zu sein, in der man wie sonst nirgendwo in Deutschland an der Quelle sitzt, scheint nicht auszureichen, um glücklicher zu machen. Versteht mich nicht falsch, ich mag Städte richtig gerne. Ich mag ihre Vielfalt und Schönheit und die Intensität. Ich sage nur, dass es nicht ausreicht für ein erfülltes, glückliches Leben. Im Programmheft auf Seite 6, da ist ein Zitat von einem indischen Philosophen abgedruckt, namens Jiddu Krishnamurti, und der sagt: Ich habe immer wieder betont, dass es keine Rolle spielt, aus welcher Quelle sie das Wasser schöpfen. Solange es rein ist und solange das Wasser den Durst der Menschen löscht. Zu Deutsch: Es ist egal, bei welcher Lebensphilosophie, Religion oder mit welchen Mitteln du deine spirituellen Fragen beantwortest. Hauptsache, es tut dir gut. Ich finde, das klingt auch erstmal nicht schlecht, wirklich. Was ist deine Quelle für Zufriedenheit und Erfüllung? Ich weiß, dass es bei manchen Freunden ihre Familie ist, dass sie da ganz stark ein Gefühl der Zugehörigkeit haben. Oder dass es ihr Freundeskreis ist. Oder ihre Arbeitsstelle, die sie echt lieben und wo sie das Gefühl haben, Teil von was Größerem zu sein und echt an was Gutem Anteil zu haben. Andere suchen diese Erfüllung in bewusster Dankbarkeit für das Leben oder jeden Augenblick in der Gegenwart wirklich sehr bewusst zu erleben. Mindfulness, wie man auf Englisch sagen kann. Vielleicht spürst du auch gar keinen Durst. Vielleicht hast du einen Arbeitsplatz, der dich erfüllt, der dir Spaß macht, Freizeitaktivitäten, die dir Freude machen, funktionierende Beziehungen und du bist glücklich. Dann hast du meine Hochachtung. Du scheinst dich selber sehr gut zu kennen und dein Leben weise zu führen. Und in dem Fall, dass es nichts mehr gibt als diese Erde und dieses Leben, hast du alles richtig gemacht. In dem Fall, dass es mehr gibt als diese Erde und dieses Leben, dass es einen Gott gibt und ein Leben über diese Welt hinaus, ist das allerdings ein bisschen zu kurz gedacht, wenn das alles ist, was dich erfüllt. Wieder im zweiten Teil der Bibel, also zeitlich sehr viel später als unsere Wassergeschichte, gibt es einen Rückbezug auf diesen Felsen, aus dem das Wasser kam. aus dem die Israeliten diese Quelle bekommen haben, nämlich der Rückbezug auf Jesus Christus, wo jemand sagt, dieser Fels, das war eigentlich, der wird auf Jesus hingedeutet, Gottes Sohn, der später gelebt hat auf dieser Erde. Und Jesus selber zieht diese Parallele auch. An einem Tag, als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, spricht er mit einer Frau, die gerade aus einem Brunnen Wasser schöpft. Und was Jesus ihr auf eine Frage antwortet von ihr, überrascht und irritiert sie sehr. Denn Jesus sagt zu ihr, wenn du mich um Wasser bittest, gebe ich dir lebendiges Wasser. Und wem ich dieses Wasser gebe, der wird nie wieder durstig werden. Diese Frau ist nicht auf den Kopf gefallen und ihr ist klar, dass es bei diesem lebendigen Wasser, was Jesus meint, nicht um den Stoff flüssig und Formel H2O geht. Und sie führen dann ein sehr interessantes Gespräch, an dessen Ende ihr klar geworden ist, dass Jesus ihren spirituellen Durst stillt. Später ruft Jesus an einer größeren Menschenmenge dann nochmal was zu und ruft sie dazu auf, hey, wer durstig ist, komm zu mir. Wer mir glaubt, dessen Durst wird für immer gestillt. Also die Gegenthese der Bibel ist, nur wenn du von dieser einen wirklichen Quelle trinkst, dann wird dein eigentlicher Durst wirklich gestillt. Keine andere Quelle dieser Welt wird dich letztendlich zufriedenstellen. Was heißt es denn, lebendiges Wasser von Jesus zu bekommen? Jesus sagt, sich Wasser von ihm geben zu lassen bedeutet, ihm zu glauben. Jesus zu glauben bedeutet, anzuerkennen, dass Gott die Quelle allen Lebens ist. Und es bedeutet einzusehen, dass Misstrauen und Abstand gegenüber diesem guten Gott ein Fehler war. Und es bedeutet anzunehmen, dass Jesus diesen Fehler aber die Verantwortung dafür auf sich selber genommen hat und sogar dafür gestorben ist, um dieses Vertrauen und eine Beziehung mit diesem Gott wieder möglich zu machen, diesen Abstand wieder wegzunehmen. Denn diesen Abstand können wir selber nicht verringern. Dafür kannst du nichts tun. Du kannst die Quelle nicht wie eine leere Milchpackung ausquetschen oder sie bestechen, damit sie dir Wasser gibt. Das ist einfach ein Geschenk. Und wenn du durstig bist, dann komm und lass dich beschenken. Wir reden hier jeden Sonntag darüber, weil uns das so wichtig ist. Weil es das ist, was für uns das Wichtigste ist und wovon wir überzeugt sind, dass es jeder wissen muss. Jesus hat an unserer Stelle für unser Misstrauen gegenüber Gott gerade gestanden. Er schenkt uns Leben, wirkliches Leben, erfülltes Leben in Gemeinschaft mit Gott und Leben über diese Erde hinaus. Jesus sagt, dass wenn wir an ihn glauben, es nicht dabei bleiben wird, dass wir nur irgendwie erfüllt werden mit diesem Wasser, sondern dass dann Gottes Geist in uns sein wird und dass er in uns wiederum eine Quelle von lebendigem Wasser hervorrufen wird. Und Gottes Geist ist an anderer Stelle in der Bibel als ein Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit beschrieben. Und dieser Geist lebt in uns, wenn wir Jesus glauben und wenn wir mit ihm leben. Das ist wieder was, was wir nicht selber machen können, uns mit dieser Liebe und mit dieser Kraft und der Besonnenheit zu füllen. Sondern das ist auch was, was Jesus in uns bewirken muss, wie er uns dieses lebendige Wasser gibt. In einem Lied, in den Psalmen, in einem Buch der Bibel, in einer Liedersammlung, gibt es ein Lied, das beschreibt, wie Bäume sind, die direkt an Wasserbächen, also an der Quelle quasi, gepflanzt sind. Sie sind gesund und stark und sie blühen wunderschön und sie bringen reiche Frucht. Und dieses Lied sagt, so sind Menschen, die sich nah an Gott und an das, was er gesagt hat, halten. Die nah an dem bleiben, was Gottes Pläne sind, die es lieben, mehr herauszufinden über Gott, sich von ihm beschenken lassen, sich von ihm hören wollen. Nah an der Quelle bleiben. Ich wünsche uns von Herzen ein Leben an dieser Quelle.